Gut, Infektionsprävention bei Kindern ist natürlich ein großes Thema. Infektionsprävention bei Kindern in 20 Minuten, kinderleicht. Da muss ich mich natürlich für etwas entscheiden und ich entschied mich für ein Fallbeispiel eines Frühgeborenen und möchte sie durch die verschiedenen Aspekte der Infektionsprävention durchführen. Das Fallbeispiel bei uns in Genf, Frühgeborene sind im 25. Fünf-Zyklus-Schwangerschaftswoche in der Neonatologie, wurde initial beatmet für 2 Tage, hatte einen Nabelarterienkatheter für 5 Tage, einen Nabelvenenkatheter für 9 Tage. Und der wurde dann gewechselt auf einen peripheren ZVK ab dem 9. Tag zur parenteralen Ernährung. Wir sind am Tag 14. Das Kind, das Frühgeborene, hat eine Hypothermie, 35,6 Grad, hat eine Tachykardie, hat zunehmend Apnoen. Was denken Sie, was das Kind haben könnte oder was suchen Sie? Also wir denken natürlich primär eine Infektion. Wir machen die üblichen Laborparameter, Leukozyten 23.000, die ist jetzt für ein Frühgeborenes etwas erhöht, aber nicht massiv. Thrombozyten in Ordnung, CRP 45 ist auch für ein Frühchen allerdings schon etwas hoch, muss man sagen. Urin, keine Leukozyten, kein Nitrit. Wir haben Blutkulturen abgenommen. Geben Sie Antibiotika? Was? Also wir sind da immer noch beim Amoxicillin und Gentamycin. Das ist der Standard in den meisten Ländern, trotz der Resistenzlage, die überall etwas zunimmt. Am nächsten Tag hat sich das Kind, auf den nächsten Tag hat sich das Kind allerdings verschlechtert, musste intubiert werden. Man hat dann den peripheren ZVK auf einen regulären ZVK gewechselt. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wie weiter? Es kam dann das erste Blutkulturresultat, gramnegative Stäbchen. Ändern Sie was? Wenn ja, was? Wir haben geändert, und zwar haben wir auf Entschuldigung, das ist Vancomycin, es war immer noch Amoxicillin, aber auf Meropenem dazugegeben. Weshalb? Hier sehen Sie die Daten aus der Schweiz. Es gibt die Möglichkeit, direkt Resistenzdaten abzufragen. Das können Sie auch machen, halt einfach für die Schweiz. Und wir sehen, dass wir bei den E. coli beispielsweise hier in der Genf-Region bei Kindern doch eine erkleckliche Erhöhung der Resistenzrate gegen Drittgeneration Cephalosporine haben und das Ganze ist noch akzentuiert bei Klebsiellen. Also hier haben wir einfach etwas weniger Stämme. Also das ist sicher eine Überschätzung, aber wir können davon ausgehen, dass wir relativ hohe Resistenzraten haben bereits. Am nächsten Tag, das Kind ist kardiovaskulär stabil, noch intubiert, dann kommt das zweite Blutkulturresultat, Serratia marcescens. Nehmen Sie das zur Kenntnis und machen weiter oder hat das irgendwelche Konsequenzen? Die Katheterspitze, die kam dann auch zurück, die kultivieren wir immer bei ZVKs. Ich weiß, dass das nicht alle Zentren so machen, bei uns ist das noch der Fall. Hier hilft es uns, weil wir finden dann über 100 Kolonien pro Zentimeter. Das ist die Art und Weise, wie wir das im Labor bestimmen. Ebenfalls Serratia. Resistenzprofil. Ceftriaxon, Ceftazidim resistent, Carbapeneme sensibel, Gentamycin resistent. Wahrscheinlich ist es ein ESBL, also formal können Sie das hier nicht sagen. Wir haben das allerdings, wir testen das dann aber auch immer bei uns im Labor und das war tatsächlich ein ESBL-Produzierender. Diagnose. Katheter-assoziierte Sepsis oder wenn Sie die Codes der ECDC nehmen, CRI 3 CVC. Quellen der Katheter-Sepsis, es gibt die extraluminalen, ausgehend von der Haut, tatsächlich im Moment, wo man den Katheter einführt, dann aber auch über die nächsten Tage. Das Risiko nimmt aber über die Zeit eher etwas ab. Dann gibt es die intraluminale Quelle, ausgehend von Schläuchen etc. Das ist ein Risiko, das über die Dauer dann eher zunimmt. Und dann gibt es natürlich noch die hämatogene sekundäre Besiedlung, ausgehend von anderen Infektionen. Wie ist die Prävalenz nosokomialer Infektionen bei Kindern in Europa? Hier sehen Sie die Zahlen der letzten europäischen Punktprävalenz. Eine große Variation in den Ländern, allerdings die Konfidenzintervalle überlappen sich massiv. Durchschnittlich 4,2%. Wie viele Infektionen davon sind eben Blutstrominfektionen? Sie sehen das hier in Rot. Bei den Früh- und Neugeborenen sind das weit über 50% und das nimmt dann ab im Alter. Und Sie sehen hier Infektion, Pneumonien, die sind immer etwa im gleichen Bereich. Was dann zunimmt im Alter, sind dann vor allem die postoperativen Wundinfektionen, weil natürlich dann die Kinder zu diesem Zwecke häufig hospitalisiert sind. Die Höhe oder die klinische Sepsis ist ein Problem bei den Frühgeborenen, weil man gesehen hat, das sind hier die Resultate eines Umbrella Reviews, also wenn man Reviews von Reviews macht, systematischen Reviews macht, und dann sehen Sie hier, dass das tatsächlich mit einem signifikant höheren Risiko vergesellschaftet ist, mit späteren Störungen der neurologischen Entwicklung. Wenn man Inzidenzdichten anschaut, das ist so, das ist, wie wir die Resultate häufig präsentieren, das heißt Infektionen pro 1000 Kathetertage, dann sehen Sie hier, ich habe das mal aufgeschlüsselt für das amerikanische System, für ein internationales System, welches die gleichen Definitionen verwendet, und für KISS, welche die Überwachung ja nur in Frühgeborenen unter 1500 Gramm macht. Und Sie sehen hier, dass je kleiner die Kinder sind, desto höher ist die Infektionsrate. Also es gibt hier einen klaren Bezug zum Geburtsgewicht und natürlich zum Gestationsalter der Frühgeborenen. Risikofaktoren gibt es einige. Es ist natürlich hauptsächlich die Liegedauer des Katheters, aber in den multivariaten Analysen ist es natürlich die Frühgeburtlichkeit, es ist die Anwendung von parenteraler Ernährung. Und Antibiotika, das ist natürlich ein Artefakt, weil wenn Sie Antibiotika geben, dann finden Sie einfach weniger Infektionen. Gibt es einen Unterschied zwischen peripheren ZVKs und Nabelkatheter? Und wir haben bei unserer Studie gesehen, nein, den gibt es eigentlich nicht, wenn man die Zeit zur Infektion misst. Was natürlich der Unterschied ist, ist, dass die Nabelkatheter natürlich sehr viel weniger lange liegen, im Gegensatz zu den peripheren ZVKs, die zum Teil eben sehr lange liegen, weil die Kinder eben im Ernährungsaufbau sind und über relativ lange Zeit eine parenterale Ernährung brauchen. Mikroorganismen, das sieht in den Industrieländern etwa überall gleich aus. Es sind vor allem die Coagulase-negativen Staphylokokken, Typ Staphylococcus epidermidis oder andere, und dann gefolgt Staphaureus und dann gramnegative Keime und etwas Candida. Wie vermindert man die Infektionsrate? Und dann sind ja die Bündel seit 2006, eigentlich seit der Pronovost-Publikation Dezember 2006 in aller Munde, sind diese Bündel, die wir sehr gut von den Erwachsenen kennen, auch im Neugeborenenalter und vor allem bei den Frühchen anwendbar? Ja und nein, also Händehygiene ist sicher kein Problem. Sterile Kleidung, sterile Handschuhe, Maske, Haube, großes Abdecktuch muss natürlich an der Größe angepasst werden, aber das ist auch machbar. Was offiziell mindestens nicht geht, ist das Chlorhexidin. Ich gehe gleich im Anschluss darauf ein. Die optimale Auswahl der Einstichstelle, da ist man halt limitiert. Also Sie können nicht so auswählen wie bei einem Erwachsenen. Zudem hat sich natürlich der Nabelzugang durchgesetzt, weil er eben relativ einfach ist. Und die tägliche Überprüfung der Indikation, ich denke, das kann man auch beim Frühgeborenen und sollte man auch beim Frühgeborenen machen, auch wenn wir wissen, dass die Liegedauer zum Teil doch verlängert ist. Was haben wir für Hautdesinfektionsmittel, die wir generell so anwenden? Wir haben die Alkoholika, wir haben Jod, wir haben Triclosan, Silber, jetzt nicht für die Haut, sondern für Verbrennungen. Wir haben Benzalkoniumchlorid, wir haben die Guanidine mit Polyhexanid und Chlorhexidin und das Octinidin, das gehört auch in diese Gruppe. Was können wir verwenden bei Frühgeborenen? Jod? Nein, können wir nicht verwenden, weil das wird absorbiert über die Haut und dann haben wir Schilddrüsen, das reichert sich in der Schilddrüse an. Alkoholbasiertes Jod können wir auch nicht verwenden, natürlich schon nicht mal wegen dem Jod, und das Alkohol macht Verbrennungen, also Alkohol allein eben auch nicht. Alkoholbasiertes Chlorhexidin auch nicht, alles was alkoholbasiert ist, können wir nicht. Ja, können wir dann wässriges Chlorhexidin verwenden? Theoretisch nicht. Ich muss Ihnen allerdings sagen, dass die Welt außerhalb von Octinidin das natürlich macht, weil einfach schlichtweg nichts anderes zur Verfügung steht. Aber wir müssen das jetzt nicht unbedingt machen, weil wir haben das Octinidin zur Verfügung. Octinidin ist wahrscheinlich eine gute Alternativsubstanz. Schneidet auch gut ab bezüglich Biokompatibilität. Hier ein Biokompatibilitätsscore, der einfach sagt, wenn es über 1 ist, heißt das, dass die Substanz einerseits eine gute antimikrobielle Effekt hat und eine niedrige Zytotoxizität, und das findet sich für das Octinidin und für das Polyhexanid. Das Problem vom Octinidin, so wie wir es, also vom Octenisept, ist, dass es eben einen Alkohol hat, dieses 2-Phenoxyethanol, und das wird eben zu einer toxischen Substanz metabolisiert in den Kindern. Das ist, weshalb das RKI eben empfiehlt, das Octinidin, nicht das Octenisept zu nehmen, sondern in der Pharmazie, es gibt eine Muttersubstanz, und die kann man dann verdünnen auf diese 0,1% im Spital. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass diese Bündel einen Effekt haben, genauso wie in den Erwachsenen. Hier Daten aus New York, aus verschiedenen Neugeborenenstationen. Konnten die katheterassoziierten Infektionen um 40% gesenkt werden bei einem Bündel. Ich gehe jetzt nicht in die Details ein. Zurück zum Fall. Nun, wir haben eine katheterassoziierte Sepsis durch Serratia. Serratia, nehmen Sie das zur Kenntnis oder machen Sie noch was? Gut, wenn es jetzt eine einzelne ist, mögen Sie denken, okay, dann machen wir nichts. Aber eine Serratia ist natürlich, muss sie immer hellhörig machen, und das kann natürlich eben mal mit einem Ausbruch vergesellschaftet sein. Den hatten wir tatsächlich auch gehabt. Sie sehen hier die Epidemiekurve. Wir haben die ersten Fälle nicht in der Neonatologie gefunden, sondern in der Säuglingsstation bei Neonaten, die eben auf die Säuglingsstation transferiert worden sind. Und wir haben dann ziemlich groß angelegt, schon bereits bei 3 Fällen haben wir dann mal alle Kinder gescreent und konnten dann das Problem in der Neonatologie lokalisieren, haben dann im Verlauf viele Proben entnommen, Umweltproben entnommen, Kosmetika untersucht, haben nichts gefunden. Wir haben allerdings dann gesehen, dass die Händehygiene-Compliance relativ tief war, haben dann hauptsächlich dahin gearbeitet, nochmals die Pflege auditiert und geschaut, dass wirklich, wie es vorgesehen ist, alle Produkte eben individualisiert sind auf das Kind. Da gibt es keine Multivials, da gibt es keine Cremen, die irgendwie für alle Kinder benutzt werden und so weiter. Und dann hat sich das Problem glücklicherweise gelöst. Hier die verschiedenen Fälle, einfach, wir haben das so zusammengetragen, der Indexfall oder eine der Indexfälle, und dann konnten wir sehen, dass die Kinder eben überlappend auf der Neonatologie hospitalisiert wurden. Wir hatten eigentlich nur Kolonisierungen, muss ich sagen, glücklicherweise hatten wir keine, also außer diesem Fall keine Blutstrominfektionen. Und dementsprechend hatten wir noch Glück. Wir haben dann ein Whole Genome Sequencing gemacht, diese Stämme, und haben dann einen Cluster gefunden. Das ist natürlich ziemlich eindeutig, wenn man das mit einem Referenzstamm vergleicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, gibt es auch Stimmen, die sagen, Serratia ist relativ konstant in der Zusammensetzung der Gene, und wir haben hier Distanzen von bis zu 60 Basenpaaren gefunden, und dann muss man schon ehrlicherweise diskutieren, ist das noch der gleiche oder ist das eben dann nicht der gleiche. Was ich Ihnen jetzt nicht sage, wir haben zuerst eine Pulsefield-Elektrophorese gemacht. Und dort haben sich die einzelnen Stämme wirklich deckungsgleich dargestellt. Zurück zum Fall. Wir sind jetzt 12 Tage in der Antibiotikatherapie. Wir hatten etwas Ruhe. Das Kind hat dann plötzlich wieder aufgefiebert, 39,5, Tachykardie, Tachypnoe, keine anderen Zeichen, eine Dyspnoe. Was machen Sie? Natürlich, Sie suchen wieder, machen wieder das Labor, also das ganze Prozedere, Leukozyten etwas weniger hoch, so an der oberen Grenze, Thrombozyten etwas hoch, aber eben noch im Norm, das CRP allerdings sehr hoch. Blutkulturen, Urinkulturen, Konsequenzen in der antimikrobiellen Therapie. Wir haben unterdessen das Meropenem belassen und haben das Amoxicillin gestoppt. Neues, ja, also vor allem Zusätzliches. Und zwar, wir haben dann Fluconazol zugegeben, weil wir natürlich dachten, das könnte natürlich in diesem Fall eine Candida-Infektion sein. Das hat sich dann auch bestätigt in der Blutkultur, Candida albicans. In der Schweiz, in Genf, kommen wir immer noch durch mit Fluconazol, also wir brauchen keine Echinocandine. Gelegentlich haben wir dieses Problem allerdings auf der Kinderintensivstation, wo wir tatsächlich dann auch resistente, dann allerdings nicht albicans Candida haben. Wir wissen, dass die Gabe von Breitspektrum-Antibiotika tatsächlich ein Risikofaktor ist, eben für invasive Candida-Infektionen, wie in dieser Studie vor einigen Jahren gezeigt, auf 12 Neonatologieabteilungen, die ein klares Risiko gesehen haben in der Anwendung von Breitspektrum-Antibiotika für die invasive Candida-Infektion. Wie werden antimikrobielle Substanzen in Europa gebraucht bei den Kindern? Das sind Daten aus der ECDC-Punktprävalenzstudie, ebenfalls 2011, 2012. Sie sehen auch hier wieder eine Verteilung. Allerdings sind andere Länder betroffen, muss man sagen. Es ist, während wir bei den Infektionen die westeuropäischen Länder oben hatten und die osteuropäischen Länder unten, hat sich jetzt das Ganze umgekehrt. Und wir haben jetzt eher die ost- und südosteuropäischen Länder oben und die anderen unten. Was interessant ist hier, auch für die Länder, die zum Teil relativ viel antimikrobielle Substanzen in den Kindern brauchen, sind es nicht unbedingt dann die, die eben auch die Breitspektrum- oder die Reserveantibiotika gebrauchen. Also hier haben wir die Reserveantibiotika zusammengetragen und da haben wir subsumierte Carbapeneme, Polymyxin, also Colistin, das ja tatsächlich nicht bei uns, aber eben in Griechenland oder in Zypern eben eingesetzt wird. Das Piperacillin-Tazobactam, Glycopeptiden, Linezolid, und Sie sehen, dass die Verteilung nicht der Verteilung des Gebrauchs folgt. Wie sieht das aus in den verschiedenen Altersklassen und in den verschiedenen Abteilungen? Also Sie sehen, dass die meisten Antibiotika in der Kinderintensivstation gebraucht werden, gefolgt von der Chirurgie, natürlich wegen der Prophylaxe, auch in der allgemeinen Chirurgie. Die Neonatologen sind eher hier etwas tiefer, vor allem in den üblichen, normalen, nicht intensivmedizinischen Neonatologien und in den intensivmedizinischen Neonatologien natürlich etwas mehr. Sie sehen auch die Altersverteilung, also hier sind wir bei den Früh- und Neugeborenen und die kriegen etwas weniger Antibiotika. Allerdings, und Sie sehen das auch hier in der Neonatologie, ist eben der Gebrauch hingegen von den Reserveantibiotika eben im Vergleich relativ hoch. Weswegen werden diese Antibiotika gebraucht? Da möchte ich Sie auf die orangen Balken hinweisen, weil das sind die nosokomialen Infektionen. Und Sie sehen, dass natürlich vor allem für die Reserveantibiotika mal generell ist dieser Balken eben größer. Also wir brauchen die Reserveantibiotika hauptsächlich für die nosokomialen Infektionen und wir brauchen sie eben auch vor allem eben bei den Kleinen, also bei den Neugeborenen, Frühgeborenen und auch bei den Säuglingen. Die Diagnosen sind dann hauptsächlich, und da möchte ich Sie auf die rot-orangen Balken hinweisen, sind dann eben die Blutstrominfektionen, die Sepsis. Also zusammengefasst kann man sagen, ja, wir brauchen in der Neonatologie viel Antibiotika, also viel Reserveantibiotika, vor allem für die nosokomialen Blutstrominfektionen. Das ist etwa, was hier aus diesen Figuren folgen. Verwenden wir die Antibiotika sachgemäß oder nicht? Ja und nein. Was hier auffällt, das ist eine amerikanische Studie, ist, dass wir vor allem eben die Reserveantibiotika, das Vancomycin oder die Carbapeneme eben unsachgemäß verwenden. Und hier beispielsweise das Cefazolin, das sind hauptsächlich die Prophylaxen, die wir eben dann zu lange geben. Wo können wir ansetzen? Primär in der Antibiotic Stewardship, da gibt es kein gescheites deutsches Wort für. Hier eine Zusammenfassung einer Kollegin aus New York in der Neonatologie. Sie haben über 300 Behandlungen angeschaut, auditiert und haben gesehen, dass in der Initialtherapie, also in den ersten 3 Tagen, der Anteil unsachgemäß oder nicht indizierte oder überflüssige Antibiotikatherapien relativ klein ist. Hingegen, wo eben die Long-Hanging Fruits sind, ist eben hier. Deswegen, nach 72 Stunden sollten eben die Antibiotikatherapien evaluiert werden. Da muss man sich nochmals Rechenschaft abgeben. Haben wir eine Mikrobiologie? Ist der Patient, braucht das überhaupt noch? Ist etwas in der Blutkultur gewachsen? Beispielsweise, wenn man Antibiotika gibt bei einem Frühgeborenen, haben wir ja häufig auch negative Blutkulturen. Und dann behandelt man natürlich und dann ist es nicht selten so, dass eben nichts zurückkommt oder ein steriles Resultat, und dann muss man eben auch den Mut haben, dann die Antibiotika wieder abzusetzen und das nicht einfach trotzdem weiterzugeben. Also hier ist eigentlich der Ort, wo wir eben ansetzen können. Wir wissen natürlich auch, dass Antibiotikagebrauch Nebenwirkungen hat, dass wir wissen, dass wenn wir viele Antibiotika geben, eben auch die nekrotisierende Enterokolitis fördern bei den Frühgeborenen, und das hat einen Grund. Und der Grund ist, dass die Besiedlung des Darmes bei den Neugeborenen, den Frühgeborenen auf eine Neonatologie natürlich hochgradig pathologisch ist. Und das folgt natürlich überhaupt nicht der üblichen Besiedlung eines Kindes, das nach Hause geht und eben der Familie ausgesetzt ist. Und wir müssen eben auch wissen, dass diese Besiedlung des Intestinums bei uns von Neugeborenen eben wichtig ist, auch in der in der Entwicklung der Immunität, weil das ist dort, wo die Immunität eigentlich lernt zu arbeiten, sich zu ajustieren, nicht zu überzureagieren. Also das ist generell ein Aufruf, weshalb wir generell auf Antibiotika im Kindesalter verzichten sollten. Weniger Antibiotika, mehr natürliche Interaktion. Wir hatten lange Zeit Angst vom Kangarooing in der Neonatologie, wurde häufig diskutiert. Soll man das nicht? Ist das ein Risiko für die Neugeborenen? Aber ich denke, heute sind wir etwas schlauer und nach all dem, was ich jetzt gesagt habe, ist Ihnen wahrscheinlich klar, dass das eben die natürliche Quelle ist, der Besiedlung, der physiologischen Besiedlung eines Darmes. Und abgesehen davon wollen wir natürlich eben die Anwesenheit der Eltern fördern, weil das ist hilfreich, nicht nur in der Besiedelung des Darmes, sondern auch auf psychologischer Ebene. Leider ist es so, dass nicht sehr viele Empfehlungen im Antibiotic Stewardship existieren im Kindesalter. Ich denke, das ist wahrscheinlich etwas, das wir in den nächsten Jahren nachholen sollten. Zurück zum Fall, wie ging es weiter? Also das Kind konnte erfolgreich therapiert werden, ist ein Frühchen, konnte dann trotzdem schon nach 6 Wochen, also 6 Wochen nach diesen 4 Wochen, dann nach Hause entlassen werden. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.